Grundlagen sensibler Wahrnehmung. Was los ist? Das bleibt eine gute Frage. Es ist die Frage. Die Grundlage für die Antwort darauf ist die sensible Wahrnehmung. Es ist, wie vom Hirnforscher Henry Markram im Buch »Der Junge, der zu viel fühlte« beschrieben. In diesem Buch erfuhren wir, dass sich der Hirnforscher und sein Team zur Aufgabe gemacht hatten, das Defizit im autistischen Gehirn zu identifizieren. Nach zahllosen Versuchen ohne ein Ergebnis, welches ein Defizit, eine falsche Verdrahtung, eine gehemmte Wahrnehmungsverarbeitung nachweisen sollte, gab es noch einen letzten Versuch. Dieser letzte Versuch wurde quasi auf den Kopf gestellt, um zu prüfen, was denn entgegen der Grundannahme gut funktionieren könnte in diesen Gehirnen. Man wollte schlicht überprüfen, ob es auch ein Gegenteil von Defekt im Gehirn gibt. Daraus entstanden erstaunliche Ergebnisse. Ein Feuerwerk an funktionierenden Synapsen, eine regelrechte Datenautobahn, eine nahezu doppelt so gute Funktionalität im Vergleich zu neurotypischen Gehirnen. So wird beschrieben, dass bei einem sogenannten neurotypischen Gehirn ein Reiz, das kann zum Beispiel ein Geräusch sein, auf eine Gehirnzelle trifft und dann 10 weitere Gehirnzellen informiert. Bei einem sogenannten autistischen Gehirn, so fanden die Forscher heraus, wurden jedoch nicht 10 weitere Gehirnzellen informiert, sondern 20. Endlich! Ja, endlich gab es auch für uns eine schlüssige Erklärung für all die Widersprüche. Im Gehirn werden also alle Eindrücke verstärkt. Bei autistischen Menschen handelt es sich demnach nicht um Menschen mit zu wenig Gefühlen, sondern mit zu vielen. Wir reden also von Vielfühlern. Unsere täglichen Erfahrungen aus der Praxis lassen zu, dass es vermutlich sogar Menschen gibt, bei denen nicht 20 weitere Gehirnzellen informiert werden, sondern noch deutlich mehr, vielleicht 50 oder gar 100. Das sind dann die Menschen, die in den absoluten Rückzug gehen müssen, um sich zu schützen. Denen fast alles zu laut, zu hell, zu schmerzhaft ist. Jetzt ergeben all unsere Erfahrungen und Einschätzungen Sinn. Es ist demnach korrekt, von Überreizung zu sprechen. Aber nicht, weil jemand eine Mimose ist und sich wie die Prinzessin auf der Erbse anstellt, sondern weil tatsächlich alles mindestens doppelt so intensiv auf das Hirn dieses Menschen einströmt. Einfach ausgedrückt gibt es folglich Gehirne, bei denen mehr Filter zur Verfügung stehen als bei anderen. Und es gibt Gehirne, die schlechter gefiltert sind, wie es oft bezeichnet wird. Man könnte es aber auch positiv formulieren. Es gibt Gehirne, die in der Lage sind, mehr Reize wahrzunehmen. Dazu haben wir das folgende Bild zur Verdeutlichung skizziert. Man stelle sich vor, man brüht einen Kaffee von Hand auf, so ganz altmodisch. Ich habe eine Kanne, auf die ein Filterhalter aufgesetzt wird. In diesen Filterhalter kommt eine Filtertüte und dort hinein das Kaffeepulver, welches dann mit heißem Wasser übergossen wird. Das zügige Ergebnis ist ein trinkfertiger Kaffee. Wunderbar. Sollte ich nun zu viel oder zu schnell Wasser in die Filtertüte gießen, dann läuft der Filterbehälter einfach über. In der Kanne bleibt jedoch gefilterter Kaffee. Neben der Kanne habe ich zwar eine Schweinerei produziert, mein Kaffee aber bleibt klar. Was aber nun, wenn die Filtertüte nicht so feinporig ist, sie also weniger stark filtert? Was, wenn ich gar keine Filtertüte benutze? Kommt dann kein Kaffee raus? Doch, aber in der Tasse ist mehr drin, nämlich zusätzlich noch Kaffeepulver. Das bedeutet nicht, dass es ein schlechter Kaffee ist. Viele Menschen schätzen türkischen Mokka mit Kaffeesatz sehr. Aber der Kaffeegenuss ist deutlich störungsanfälliger. Ich brauche mehr Zeit und Ruhe, um ihn genießen zu können. Um nicht ständig Krümelchen im Mund zu haben, muss ich ihm mehr Zeit geben, bis sich der Kaffeesatz setzt. Mit jedem neuen Reiz, Milch, Zucker umrühren, braucht es erneut Zeit, um ihn trinken zu können. Wenn ich zu viel Wasser reinschütte, läuft nicht einfach der Filterbehälter über, sondern es läuft alles in die Kanne, bis diese schließlich überläuft. So stellen wir uns das oft vor. Die Gehirne nehmen nicht weniger auf, sondern mehr. Dafür krümelt es manchmal. Es entsteht eine Störung, zum Beispiel im Miteinander. Weil sich die Reize, die Eindrücke von eben erst noch setzen müssen, bevor ich trinken kann. bevor ich mich meinem Gegenüber widmen kann. Und wenn es dann doch zu viel wird oder gar widersprüchlich, dann laufe ich über. Ich raste aus. Ich ziehe mich zurück oder ich igle mich ein, aus Selbstschutz. Daraus schlossen nicht nur die Forscher, sondern auch wir, dass die vielen Reaktionen autistischer Menschen nicht unangemessen sind, sondern eine Schutzreaktion auf eine überfordernde Reizüberflutung. Jegliches vermeintlich abweichende Verhalten wird aus diesem Blickwinkel fast zur logischen Konsequenz und nicht zur pathologischen Abweichung. Es ist vielmehr eine angemessene Reaktion auf eine überfordernde, unpassende Umgebung. Dieser Satz entfachte bei uns ein regelrechtes Gedankenfeuerwerk. Eine angemessene Reaktion. Keine Abnormalität, keine Krankheit, keine Behinderung. Einfach nur angemessen? Also muss doch verdammt nochmal der Rahmen an das Kind angepasst werden und nicht das Kind an den Rahmen. Wir befanden uns in einem regelrechten Gefühlschaos. Uns wurden die vielen Kinder und ihre verzweifelten Eltern bewusst. Was wird ihnen nur angetan? Es fühlte sich so beklemmend an. Das stellte jedenfalls so ziemlich alles auf den Kopf, was wir in Bezug auf Autisten und Autismustherapie bislang vermittelt bekommen hatten. Schon länger hatten wir viele Fragezeichen an dieses Thema gehängt. Wir hatten Kindern, Jugendlichen, Eltern im Kern Folgendes gesagt: Du bist okay. Dein Kind ist okay, so wie es ist. Ganz egal, ob es die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung bekommen hat oder nicht. Wir hatten viele Informationen geliefert, warum es keine Notwendigkeit gibt, daran zu verzweifeln und welche Ressourcen und Stärken vorhanden sind. Ein Jugendlicher ist unseren Gesprächen offenbar aufmerksam gefolgt. Er stellte dann irgendwann die Frage: Und warum brauchen Autisten dann eine Autismustherapie? Und was soll da überhaupt therapiert werden? Wenn ich doch okay bin, so wie ich bin, muss doch nichts geheilt werden, oder? Ja, Junge, du hast es erfasst, war unsere spontane Reaktion. Wir bekamen eine regelrechte Gänsehaut. Genau das brachte es auf den Punkt. Was soll denn tatsächlich therapiert werden? Und wem dient dann eigentlich die Autismustherapie? Interessant ist also, was für Familien folgt, wenn es eine Diagnose gibt. Unserer Erfahrung nach ist es oftmals so: Gibt es die Diagnose Autismus-Spektrumsstörung, dann hilft eine Autismustherapie, eine Verhaltenstherapie. Der Betroffene soll lernen, in der realen Welt der neurotypischen Menschen zurechtzukommen. Er soll zum Beispiel Mimik erkennen und deuten lernen, wie man in die Augen sieht, Freundschaften angemessen knüpft und pflegt. Nicht selten gibt es auch die Idee, dass bestimmte unangemessene Verhaltensweisen, Ticks und Spleens abtrainiert werden können. Nach einer ADHS-Diagnose folgt nicht selten ein Medikationsangebot. Vorherrschendes Augenmerk ist oft die Konzentrationsfähigkeit, dicht gefolgt von der Impulskontrolle, speziell bei den hyperaktiven Menschen. Eine Verhaltenstherapie wird ebenfalls immer wieder angedacht, um eben auch die unerwünschten Verhaltensweisen zu reduzieren und zu einem strukturierten Leben zu verhelfen. Ein kleiner Exkurs zur Medikation. Von der Hirnforschung konnten wir lernen, dass die hochsensiblen Wahrnehmer, wie Autisten und ADHSler, nicht zu wenig oder gehemmt wahrnehmen, sondern verstärkt, intensiviert. Die Verstopfung, der Stau bei der Datenverarbeitung, entsteht eben nicht aufgrund eines Defizits, sondern aufgrund eines Hochleistungsgehirns, welches überlastet wird. Vergesslichkeit, Schusseligkeit, Zerstreutheit haben nichts damit zu tun, dass die Information nicht im Gehirn ankommt, sondern dass dort so immens viele Informationen landen, dass nicht alle gleichzeitig verarbeitet und abgearbeitet werden können. Was bewirkt in diesem Fall ein Medikament? In der Regel handelt es sich um Wirkstoffe, die das Gehirn pushen sollen, also Amphetamine. Bei diesem Begriff gehen vermutlich bei vielen bereits Alarmglocken an. Da kommen einem vielleicht Drogen in den Kopf. Selbstverständlich ist ein Medikament überwacht, anders dosiert, aber die Grundsubstanz bleibt. Die Wirkung des Medikamentes soll eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit zur Folge haben. Es soll tatsächlich Reize filtern. Studierende nutzen entsprechende Medikamente nicht selten, um Lernstress zu bewältigen und länger konzentriert arbeiten zu können. Eine gewünschte Wirkung ist also ersichtlich. Wenn es aber doch so ist, dass bei ADHS bereits ein Gehirn vorhanden ist, was quasi alles aufnimmt, pusht das Medikament dies noch zusätzlich. Konzentration und Fokussierung scheinen dann besser zu gelingen. Was aber passiert mit den zusätzlich aufgenommenen Reizen? Weggefiltert sind sie dann oft nur für den Moment, bestenfalls den Schultag über. Weg sind sie dann aber noch lange nicht. Unzählige Eltern berichten von massiven Rebounds, wenn die Kinder nach Hause kommen. Nachdem die Wirkung des Medikamentes nachlässt, ist die Impulskontrolle noch weiter herabgesetzt. Dann fliegen zu Hause so richtig die Fetzen. Wir stellen uns das oft vor wie bei einem Fluss mit Staubecken und Damm. Damit der Fluss seinen geregelten Gang nehmen kann und nicht überflutet, braucht es ein vorgeschaltetes Staubecken und einen massiven Damm. Der Damm lässt immer nur so viel Wasser in den Fluss, wie dieser bewältigen kann. Die klassische Beschreibung eines gut gefilterten neurotypischen Gehirns. Wenn aber das Staubecken schon grundsätzlich mehr aufnehmen kann und der Damm deutlich weniger stabil, hoch, dick ist, verdoppelte Reizaufnahme, dann ist der geregelte Fluss in Gefahr. Dann kann das Medikament lediglich den Damm für einen gewissen Zeitraum verstärken. Es kann aber nicht die Kapazität des Staubeckens regulieren. Dann wird klar, das Staubecken ist gerappelt voll, weil der Damm ja verstärkt wurde. Der Damm wird fragiler, wenn die Wirkung des Medikamentes nachlässt und bricht zusammen. Der Fluss ist außer Rand und Band, das hochsensible Gehirn ist überlastet. Eine andere Veranschaulichung ist ein verstauchter Fuß und ein Schmerzmedikament. Wenn ich das Medikament morgens einnehme, um die Schmerzen meines verletzten Fußes zu unterdrücken, halte ich den Arbeitstag vermutlich durch. Nach Feierabend aber wird mir der Fuß umso mehr wehtun, weil ich ihn überlastet habe. Ich habe nicht darauf achten können, ob ich meinem Fuß zu viel zumute oder nicht. Die Schmerzunterdrückung hat es mir nicht ermöglicht, auf mich zu achten. Meine Arbeitsfunktionalität wurde aber erhalten. Das freut den Chef. Die anschließenden Schmerzen sind mein Privatvergnügen. Sprich, eine Medikation wirkt. Aber sie löst die Ursachen nicht. Sie ermöglicht eine Funktionalität, die grundlegende Überreizung aber noch verschärft. Dabei ist es für uns nahezu irrelevant, welche Diagnose festgeschrieben wird. Denn was wir aus Hirnforschungen entnehmen konnten, ist, dass es sich bei unglaublich vielen Störungen, ASS, ADHS und weiteren Diagnosen um das gleiche Grundphänomen handelt, nämlich eine hochsensible Wahrnehmung. Es bleibt einfach bei unseren Erkenntnissen. Die besondere Reizoffenheit, ein wenig gefiltertes Gehirn, ist die Grundlage vieler als Störung beschriebener Phänomene. Wie sich die Folgen einer Überreizung dann zeigen, ist individuell und kann dann eher dem einen oder anderen Störungsbild oder gleich mehreren zugeordnet werden. Viele Hilfsangebote sind daher aus unserer Sicht oftmals unzureichend. Sie bleiben an der Oberfläche, beziehungsweise sind nicht selten schlichtweg unpassend und weiter traumatisierend. Der Mensch wird mit seiner ureigenen Wahrnehmung einfach nicht erkannt als das, was er ist, hochsensibel. Er wird nicht anerkannt, nicht respektiert. Er wird verkannt und in eine Norm gepresst, in welche er so niemals passen kann. Den Rahmen für diese Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen anzupassen, ist oftmals die unbequemste und zuletzt gewählte Idee. Aus unserer Sicht aber die elementare Therapie. Schonung, Reizminderung und Bedürfnisorientierung könnten tatsächlich etwas verändern. Aber das würde ja schon wieder bedeuten, diesen lästigen Rahmen an den Menschen anzupassen und nicht umgekehrt. Abgelehnt, sagt der Verfechter der liebgewonnenen Struktur. Der Junge, der zu viel fühlte, lieferte uns weitere Erkenntnisse, zum Beispiel wie es um das Thema Angst steht. Auch hier fanden die Forscher Erstaunliches heraus. Durch die Verstärkung aller Sinneseindrücke verstärken sich gleichermaßen auch die Erinnerungen. Sie bleiben teilweise ein Leben lang bestehen, insbesondere die Negativerlebnisse. Traumatische Erfahrungen bleiben wie eingebrannt. Das bedeutet, dass verunsichernde, beängstigende, traumatische Erlebnisse nicht nur doppelt so intensiv wahrgenommen werden, sondern sie werden oftmals ein Leben lang erinnert, sind unauslöschlich auf der Festplatte gespeichert. Das würde dann auch für Erfahrungen in der frühesten Kindheit gelten. Diese Erfahrungen werden dann natürlich nicht mit dem Bewusstsein erinnert, sondern lediglich emotional. Informationen über den Auslöser werden wir wohl niemals erhalten. Auch das macht es schwer, Emotionalität nachzuvollziehen. Für uns und unsere Arbeit wurde jedoch immer klarer, dass weder die klassischen Ansätze für Autismustherapie noch viele andere Therapiemethoden greifen, wie es erhofft wird. Insbesondere für die Traumatherapie ein elementarer Hinweis. Ein echter Gamechanger. Ich komme mit meiner persönlichen Art der Wahrnehmung auf die Welt. Es spielt keine Rolle, ob sie der sogenannten neurotypischen oder der autistischen entspricht. Die Grundlage wird sich nicht ändern. Es gibt jede Menge Menschen mit einem extrem sensibel wahrnehmenden Gehirn. Von Geburt an. Das bedeutet, dass keine Therapie daran grundsätzlich etwas ändern kann. Aber es wird offenbar versucht. Man will die natürliche Reaktion der sensiblen Wahrnehmer so verändern, so therapieren, dass sie für unsere gesellschaftlichen und familiären Rahmen passen. Daraus resultiert dann die Antwort auf unsere vorhin gestellte Frage. Wem dient die Autismustherapie? Sie dient in erster Linie den gesellschaftlichen Systemen und dem sozialen Umfeld. Erst in zweiter Linie dem Betroffenen selbst. Es dient ihm lediglich insofern, dass er im besten Fall durch sein angepasstes Verhalten akzeptiert wird und endlich positive Rückmeldungen erhält. Es gibt Menschen, die sensibler wahrnehmen als andere. Das ist nun klar. Die Auswirkungen einer sensiblen Wahrnehmung sind offensichtlich sehr unterschiedlich. Das scheint dann wohl mit den Persönlichkeitsmerkmalen, den Erfahrungen und der jeweiligen Lebenssituation, dem Rahmen, zu tun zu haben. Die Unterschiedlichkeit wurde offenbar in den verschiedenen medizinischen Beschreibungen von Autismus festgehalten und definiert. Asperger-Syndrom, frühkindlicher Autismus, High-Functioning, atypischer Autismus und einige weitere. Diese Abgrenzung in der Diagnostik wurde mit größerer Datenlage immer ungenauer und schwieriger. Heute versucht man es wieder mit einem Begriff, Autismus-Spektrumsstörung. Dieser wird nun im ICD-11 bzw. im DSM-5, die international anerkannten Klassifikationssysteme psychosozialer Diagnosen, als Synonym verwendet. In medizinischen Diagnoseberichten findet man aktuell jedoch immer noch die jeweiligen Unterscheidungen und Unterkategorien. Verlassen wir dieses aus unserer Sicht fragwürdige Konstrukt der medizinischen Kategorien wieder. Wir haben schon früh gelernt, kennst du einen Autisten? Kennst du einen? Aber im Ernst, das ist doch keine echte Erkenntnis. Sind wir nicht alle einzigartig? Warum sollte das also bei sensiblen Wahrnehmern nicht so sein? Wir erkannten viele typische Gemeinsamkeiten, aber mindestens ebenso viele Ausnahmen und Einzigartigkeiten. Mit zunehmendem Wissen und neuen Erkenntnissen geschah etwas sehr Logisches. Die Zahl der sensiblen Wahrnehmer, der diagnostizierten Autisten, wurde immer größer. Viele Forscher sind sich mehr oder weniger einig, dass Autismus genetisch bedingt ist, also vererbt wird. Das konnten die Familien in der Regel bestätigen. Nicht etwa, dass die Erwachsenen auf Elternebene eine Diagnose hatten, aber viele Bereiche der Wahrnehmung der Kinder konnten auch sie benennen. Aus der eigenen Biografie und Anschauung ergaben sich viele Parallelen in der Wahrnehmung. Erlebnisse aus beiden Generationen bekamen mitunter einen roten Faden. Die Ausprägungen waren zwar nicht unbedingt immer die gleichen wie die der Kinder, aber die biografischen Unterschiede ergaben sich eher aus den verschiedenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und den damals gültigen Erziehungskonzepten. Familienintern führten diese Erkenntnisse zu mehr Verständnis zwischen Eltern und Kindern. In unserer therapeutischen Welt kamen tagtäglich mehr Autisten hinzu, in rauen Mengen sogar. Die meisten hatten zu Beginn unseres Hilfeprozesses keine Diagnose. Symptome erschienen retrospektiv aber dennoch in einem völlig neuen Licht. Wurde die sensible Wahrnehmung als Grundlagenthese angenommen, kamen Eltern neu miteinander ins Gespräch. »Ach, deswegen reagierst du immer so, wenn...« Darum geraten wir immer wieder in Konflikte, wenn. Daher verstehst du mich nicht, wenn. So wuchsen unsere Zahlen permanent weiter. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen schwanken die offiziellen Statistiken, die 1-3% der Weltbevölkerung im Autismus-Spektrum sehen. Einige Fachleute vertreten die Ansicht, dass ein Großteil davon niemals eine Familie gründen oder selbstständig wird leben können. Aha! Also auf nahezu 100% der Menschen aus dem Autismus-Spektrum, die wir kennenlernten, traf dies schon mal nicht zu. Somit kamen wir zu der Annahme, dass es deutlich mehr als diese 1-3% Menschen mit besonders sensibler Wahrnehmung geben müsste. Vorsichtig, hinter vorgehaltener Hand, trauten wir uns anfänglich von bis zu 10% zu sprechen. Im Austausch mit Autismus-Spezialisten aus anderen Ländern kamen wir darin überein, dass es dann doch eher mehr als diese 10% seien. Irgendwann hatten wir den Eindruck, dass es vielleicht doch eher bis zu 30% sind. Wirklich so viele? Dabei zogen wir nicht nur die Menschen mit in Betracht, die wir in unserer Arbeit als Familientherapeuten kennenlernten, sondern in supervisorischen Einheiten in Institutionen, der Reflexion über deren Klientel, Kindergartenkinder, Schüler, unserem alltäglichen Leben und tatsächlich auch im gesellschaftlichen Leben, soziale Medien, Politik, Fernsehen. Irgendwann, und das machen wir nun bis heute, trauten wir uns zu sagen, wir gehen davon aus, dass die Menschheit geteilt ist. Man könnte auch sagen, gut ausbalanciert. Denn mit geteilt meinen wir wirklich 50-50. In sensible Wahrnehmer und hochsensible Wahrnehmer. 50% Menschen, denen viele Filter zur Verfügung stehen, denen es leicht fällt, Reize zu filtern, auszublenden. Und 50% Menschen, denen die Fähigkeit innewohnt, besonders viele Reize wahrzunehmen, die dadurch herausgefordert sind in unserer reizüberfluteten Gesellschaft. Es gibt viele verschiedene Bereiche, in welchen Menschen besonders sensibel wahrnehmen können. Manche Menschen sind es nur in einem Bereich und manchmal auch nur unter bestimmten Rahmenbedingungen. Andere wiederum sind in allen Bereichen hypersensibel. Die vermehrte Kapazität, Reize aufzunehmen, kann im akustischen, visuellen, sensorischen, gustatorischen oder und auch olfaktorischen Bereich sein. Wir benennen nun einige Dinge, die wir im Laufe der Jahre kennengelernt haben. Im Bereich der Akustik kennen vermutlich viele Menschen die Reizoffenheit. Hier ist aber nicht nur gemeint, dass laute Geräusche, Stimmengewirr etc. stressig sein können und Kinder sich dadurch die Ohren zuhalten. Man hört sie immer wieder sagen, es ist ihnen zu laut, um dann selbst laut zu werden. Es können oftmals die leisen Töne sein, die ein massives Störgefühl auslösen. Der kratzige Kugelschreiber des Mitschülers, die tickende Uhr, die Geräusche, die beim Essen entstehen, Schmatzen, Kauen, Geklapper mit dem Geschirr, Geräusche des Bestecks, die Atmung anderer Menschen, das Geräusch von elektrischer Spannung, bis hin zu einem Geräusch, welches offenbar die Bewegungen der eigenen Augäpfel machen. Um sich den Stresslevel vielleicht gut vorstellen zu können, ein Beispiel. Sehr viele Menschen reagieren stark auf das Geräusch einer Wespe oder Mücke. Hier löst das Geräusch eine massive Reaktion aus, körperlich wie emotional. Bei einer Wespe vielleicht noch eher nachvollziehbar, da ihr Stich ja durchaus schmerzhaft und manchmal sogar gefährlich ist. Der Körper reagiert also sinnvollerweise so stark auf dieses Geräusch. Bei der Mücke ist die Reaktion oftmals noch ärger. An Schlaf ist dann manchmal nicht mehr zu denken. Und das, obwohl der Mückenstich weit weniger bedrohlich, meist eher lästig ist. Bei den besonders sensiblen Wahrnehmern kann diese Reaktion jedoch auch auf etliche andere, normale Geräusche erfolgen. Das Störgefühl, welches entsteht, der Stresslevel, der aktiviert wird, lässt sich jedoch vermutlich vergleichen. Wenn man nun Menschen zuhört, die in diesem Bereich sensibel reagieren, kann das dann schon mal so klingen. Ich habe gerade gehört, dass da drüben 3 Meisen, dort 5 Spatzen und da hinten eine Elster geflogen sind. 2 Fliegen und 3 Bienen kamen vorbei. Es sind 3 Autos hinterm Haus gefahren. 2 Straßen weiter gräbt ein Bagger ein Loch und in der anderen Richtung wurde ein Laster entladen. 2 Krankenwagen waren mit Martinshorn unterwegs. Dies aber nicht in unmittelbarer Umgebung. Jemand hat geschlürft beim Trinken, ein anderer laut geschluckt und alle haben unterschiedlich schnell geatmet. Darüber hinaus wurde gesprochen. Ich sollte dem Gespräch folgen und entsprechend auch passende Antworten auf mir gestellte Fragen geben. Gleichermaßen wird von mir erwartet, dass ich den Anwesenden ins Gesicht schaue und einen angemessenen Gesichtsausdruck habe. Hier hat die Person hauptsächlich die akustischen Reize beschrieben und noch keine Wertung vorgenommen, welche der Geräusche als eher angenehm oder unangenehm empfunden wurden. Auf visuelle, sensorische und olfaktorische Reize wurde dabei noch gar nicht eingegangen. Die anderen Gesprächsteilnehmer hatten einige der Geräusche ebenfalls gehört, nicht unbedingt bewusst. Man kann sich eher erinnern, wenn darüber gesprochen wird. Viele der Eindrücke wurden nicht wahrgenommen. Für die Person, die ihre Eindrücke beschrieben hat, waren allein die akustischen Bereiche schon dazu geeignet, in Stress zu geraten. Selbstverständlich kommen nun auch noch die anderen Sinne hinzu. Reize über Reize. Nicht alle nehmen so ausgeprägt und zahlreich wahr. Es überrascht uns aber immer wieder, wie häufig dies dennoch auch in dieser Ausprägung anzutreffen ist. Ein Beispiel aus der Schule. Ich befinde mich in einer Klasse mit weiteren 20 bis 30 Mitschülern. Alle machen irgendwelche Geräusche. Atmen, kippeln, schreiben, räuspern, schniefen, tuscheln, Stifte klappern. Die Wanduhr tickt. Das Fenster ist offen. Es ist windig, Vögel zwitschern. Es gehen Leute vorbei und unterhalten sich. Der Hausmeister mäht den Rasen. Auf dem Flur läuft Frau Schmitz. Das höre ich an ihren Schuhen und der Art zu gehen. Ach stimmt, meine Klassenlehrerin spricht auch noch. Was hat sie gerade gesagt? Hat Tim eben was gesagt? Hat er mich gemeint? Eigentlich finde ich das Thema ja völlig uninteressant. Es langweilt mich. Oh, das Gezwitscher kenne ich ja noch gar nicht. Welcher Vogel könnte das wohl sein? Oh nein, jetzt benutzt Tim auch noch den nervigen Kugelschreiber. Mit dem klackert er immer rum. Hat meine Lehrerin gerade mich angesprochen? Oh nein, was sage ich jetzt nur? Das gibt jetzt wohl doch wieder eine schlechte Note. So oder so ähnlich ergeht es vielen Schülern, ohne dass sie sich darüber bewusst sind. Es wird oftmals vermutet, der Schüler habe grundsätzlich eine mangelnde Konzentrationsbereitschaft oder Fähigkeit. Aber er hört einfach unglaublich intensiv. Und was sich viele nicht vorstellen können, alles in gleicher Intensität und Lautstärke. Das Vogelgezwitscher und die Worte des Lehrers erklingen quasi Stereo. Der Bereich der visuellen Wahrnehmung ist ebenfalls sehr spannend. Auch hier kann man sich vorstellen, dass es zum Beispiel Farben gibt, die einem nicht gefallen oder auch als besonders schön wahrgenommen werden. Das gilt auch für Bilder oder Muster, die stressig oder beruhigend wirken. Dann gibt es vielleicht auch noch ein Verständnis dafür, dass ich in einem riesigen Supermarkt oder Warenhaus überfordert sein kann mit dem unglaublich vielfältigen Angebot, der unterschiedlichen Aufmachung der Verpackung, Angebotspreisen und der immer wieder anderen Anordnung von Warengruppen innerhalb der unterschiedlichen Anbieter. Möglicherweise noch getoppt durch üppige, leuchtende und glitzernde Weihnachtsdekoration. Da kann man dann schon mal geschafft sein vom Einkauf. Lassen wir jetzt mal außen vor, dass es dort vielleicht noch Menschenmassen gab, von denen man ständig angerempelt wurde. Es gab auch unterschiedlichste Gerüche, schreckliche Musik war zu hören, und es war auch stressig, vielleicht ein paar Dinge nicht kaufen zu können, die auf meinem Zettel standen. Was, wenn ich nun alle Menschen, die mir entgegenkommen, detailfokussiert wahrnehme? Ich sehe, welche Kleidung sie tragen und das auch noch unangemessen zur aktuellen Außentemperatur und in farblich unmöglicher Zusammenstellung. Die Regale sind unlogisch angeordnet. Das würde ich ja ganz anders machen. Außerdem ist es viel zu hell im Geschäft, da tun einem ja die Augen weh. Und dort auf der Verpackung ist auch noch ein Rechtschreibfehler. Wie kann man so etwas nur in den Verkauf geben? Jetzt bin ich so irritiert, dass ich den Artikel nicht mehr kaufen kann. Wenn die schon bei der Rechtschreibung Fehler machen, was machen die dann erst bei der Herstellung falsch? Und das Plakat da vorne, sowie nahezu alle Preisschilder, sind schief. Und vor manchen Artikeln ist überhaupt kein Preisschild. Manche Preise werden als Angebot deklariert, kosten aber auch sonst das Gleiche. Das ist doch Und jetzt habe ich auch noch meine Nachbarin entdeckt. Die so gerne ein Schwätzchen hält über Dinge, die mich noch nie interessiert haben. Stress pur. Gleichermaßen könnte es mir im Klassenraum oder Großraumbüro ergehen. Jede Menge Bewegungen, die alle in mein Bewusstsein eindringen. Schier unendlich viele visuelle Reize, welche ich alle wahrnehme und welchen ich mich nicht entziehen kann. Insbesondere dann nicht, wenn sie entweder mein Interesse, meine Neugier wecken oder ich einen Fehler entdecke oder mir etwas unlogisch erscheint. Wie steht es nun um die sensorische Empfindlichkeit? Relativ leicht nachvollziehbar ist es womöglich, wenn ich an kratziges Schildchen im T-Shirt denke oder die kratzigen, rutschenden Strumpfhosen als Kind. Ein schmerzender Splitter im Fuß. Da leuchtet mir schnell ein, wie sehr dies meine Aufmerksamkeit bindet, meine Konzentrationsfähigkeit schwindet und ich in Stress geraten kann. Insbesondere dann, wenn ich an dem Störenfried gerade nichts ändern kann und weiß, dass ich das jetzt noch einige Stunden oder gar Tage ertragen muss. Was aber bedeutet es, wenn dieses Störgefühl schon ausgelöst wird, nur weil das Bettlaken eine kleine Falte wirft? Und zwar jedes Mal, wenn ich mich auch nur einen Millimeter bewege. Knöpfe an der Jacke sind anstelle eines Reißverschlusses, die Hose keinen weichen Bund hat. Ein Rollkragen oder ein Schal an meinem Hals jedes Mal nicht nur einen Würgereiz auslöst, sondern auch den Mageninhalt in Gang setzt. Dann muss ich nicht nur die Mutter umziehen, die mir beim Anziehen behilflich war, sondern auch ich. Schon wieder. Es gibt Riesenpalaver, weil ich mich angestellt habe und wir schon wieder zu spät kommen. Was, wenn mein Lieblingsshirt, das einfach nur bequem ist und nirgendwo stört, kaputt oder zu klein geworden ist? Was soll ich denn dann nur anziehen? Es gab schon Eltern, die bei einer Bekleidungsfirma das Kleid der Tochter erneut haben produzieren lassen, weil es zu klein wurde und nicht mehr auf dem Markt zu kaufen war. Die Zahnbürste, die ein wahres Feuerwerk an Schmerz auslöst, ganz zu schweigen von der grauenhaften Zahnpasta. Die Dusche eine reinste Folter ist, weil Tausende und Abertausende Nadelstiche auf mich niederprasseln. Die Temperatur überhaupt nicht einzuschätzen ist, denn nicht alle Teile meines Körpers sind ja gleichermaßen im Duschstrahl. Klebriger Duschvorhang und stinkendes Duschgel ebenfalls außen vor gelassen. Wie schön ist es da in einer Badewanne. Da weiß man wenigstens, was auf einen zukommt. Übertrieben? Nein, keineswegs. Ausgedacht? Nicht im geringsten. Alles Beispiele aus unserer Praxis. Das Empfinden von Wärme und Kälte ist nicht selten bemerkenswert, wie auch das Schmerzempfinden. Für viele Vielfühler ist fast alles zu warm. Nicht selten wird der Winter sehr gemocht, weil dann endlich mal eine angemessene Temperatur herrscht. Und zwar für das Tragen von T-Shirt und kurzer Hose. Es gibt Menschen, die unter der Dusche einen unbändigen Schmerz empfinden, die Wasser über dem Kopf in Angst und Panik versetzt, die aber gleichermaßen sich fast den halben Finger beim Möhreschneiden abtrennen und sich ungerührt wundern, warum plötzlich alles so rot ist. Die barfuß über den sommerheißen Asphalt laufen und später keine Erklärung dafür haben, warum sie Brandblasen unter den Füßen haben. So gibt es unendlich viele sensorische Reize, die in ein Störgefühl münden können. Wärme, Kälte, Kleidung, Berührung, Creme, Stoffe, Materialien, die ich anfassen muss. Eigentlich alles, was meine Haut berührt. Wie geht das also, zu ignorieren, was ich alles fühle und dabei noch entspannt bleiben? Am besten gleich entspannt, fokussiert, produktiv und gut gelaunt zusammen. Wenden wir uns der Thematik Riechen und Schmecken zu. Was ist olfaktorisch und gustatorisch los? Was passiert, wenn etwas stinkt, kann sich jeder vorstellen. Übelkeit und Würgereiz können sich einstellen. Ich versuche in jedem Fall, dem Gestank zu entfliehen und das entsprechende Essen zu meiden. Was aber, wenn diese körperliche Reaktion ausgelöst wird durch alltägliche Gerüche? Und zwar auch solche, die andere Menschen überhaupt nicht zu riechen scheinen. Vielleicht sogar im Gegenteil mögen. Ein Deodorant oder ein bestimmter Essensduft? Wenn ich nun im Klassenraum sitze und jemand ein Schulbrot in der Schultasche hat, welches in mir einen Würgereiz verursacht. Oder ich in einem Orchester spiele und ein anderes Mitglied ein Parfum benutzt, welches mir im wahrsten Sinne stinkt, mit entsprechenden Reaktionen meines Körpers. Konzentration und ein gutes Gefühl sind da wohl kaum möglich. Und je nachdem, in welchem Rahmen ich mich befinde, kann ich eben nicht flüchten, sondern muss mit meiner Übelkeit, meinem Kopfschmerz ausharren. Beim Schmecken ist es auch nicht viel besser. Es gibt Lebensmittel, die ich einfach nicht mag. Ist noch okay. Was aber, wenn die Anzahl der verabscheuten Lebensmittel zunimmt und die Anzahl der gemochten übersteigt? Es kommen oft visuelle und sensorische Herausforderungen hinzu. Sicher kennt jeder Kinder, bei denen sich die Lebensmittel auf dem Teller nicht berühren dürfen. Es darf keine Soße dabei sein oder Lebensmittel werden aufgrund ihrer Farbe verabscheut. Manchmal ist es jedoch auch nicht nur der Geschmack, der Geruch oder die Farbe, sondern die Konsistenz. Möhren sind zum Beispiel okay, aber nur roh, in keinem Fall gekocht. Käse darf nicht auf dem gleichen Teller liegen wie die Wurst. Es gibt einen ganz bestimmten Teller, auf dem das Essen sein muss. Oder ein ganz bestimmter Teller darf es in keinem Fall sein. Die Pizza des Bruders darf nicht gleichzeitig mit der eigenen Pizza im Backofen sein. Das Brot kann nicht gegessen werden, weil das Messer das Brettchen berührt hat, wo das Wurstbrot der Schwester darauf liegt. Diese Störgefühle der Betroffenen stoßen meist auf wenig Verständnis. Die pädagogische Stimme antwortet gern mit Ratschlägen und Weisheiten. Man muss alles mal probieren. Stell dich jetzt nicht so an. Immer diese Rosinenpickerei. Es gibt sicherlich noch viele Formulierungen, die in die gleiche Richtung deuten. Die pädagogische Krönung: Sonst gibt es keinen Nachtisch. Die Herausforderung für den Vielfühler ist aber enorm und kann in manchen Fällen bis zu einer ernsthaften Essstörung führen. Aus unserer Erfahrung jedoch oft nicht dadurch, dass Eltern dem Kind die Entscheidungsgewalt überlassen haben und akzeptiert haben, dass es eine Abneigung, ein massives Störgefühl hat, sondern eher dann, wenn krampfhaft versucht wurde, den Tick, die Marotte, abzugewöhnen. Bei der Ernährung ist es jedoch sehr schwierig. Mancher Essensplan wurde von Kindern extrem eingeschränkt, bis hin zu einer kompletten Nahrungsverweigerung, und dies schon bei kleineren Kindern. Ein Erklärungsansatz ist auch hier die Reizüberflutung. Wenn sich die Nahrungsmittel auf dem Teller beispielsweise nicht berühren, dann weiß ich auf jeden Fall, wie etwas schmeckt, wenn ich es esse. Der Geschmack ist pur, unverfälscht. Ich weiß, was auf mich zukommt, und ich bin weniger verunsichert und habe keine Geschmacksexplosion, welche mich stressen würde. Das könnte erklären, warum etliche Kinder Fertigprodukte bevorzugen, denn dieser Geschmack ist immer gleich. Ob dem Kind diese Zusammenhänge klar sind, ist unwahrscheinlich. Es folgt vermutlich eher seinem Gefühl, was ihm gut tut. Wenn dies jedoch von den Eltern ignoriert wird, kann das schnell dazu führen, dass das in weiteren Lebensbereichen versucht, Klarheit, Kontrolle, Sicherheit zu erlangen, was in der Folge zu weiteren Schwierigkeiten führt. Zu all diesen Reizen, welche an sich schon ein Störgefühl auslösen können, kommt dann noch der Bereich der sozialen Rahmenbedingungen. Wie geht es mir heute? Befinde ich mich in einem vertrauten Umfeld, in welchem ich mich wohlfühle und entspannt bin? Oder sind hier zu viele Menschen, fremde Menschen, Menschen, die ich nicht mag? Wie ist die Atmosphäre? Welche Emotionen nehme ich von den anderen wahr? Was wird von mir gerade erwartet? Wenn in meiner Umgebung etwas ist, was mich verunsichert, stört, stresst, werden auch meine anderen Sensibilitäten noch geschärft und potenzieren sich. Aus diesen Reizüberflutungen ergeben sich dann weitere Herausforderungen, die im Alltag dann als abweichende, gestörte, krankhafte, defizitäre Symptome identifiziert werden. Es gibt also eine besondere Fähigkeit im Bereich der Aufnahme von Reizen. Fähigkeit klingt erstmal gut. Ich kann etwas und das vermutlich noch besonders gut. Gut hören, sehen, fühlen, riechen, schmecken. Das scheinen doch sinnvolle Eigenschaften für ein Lebewesen zu sein. Was führt nun dazu, dass es nicht mehr als Fähigkeit wahrgenommen wird, sondern als Übersensibilität, als Defizit, als Herausforderung? Welche Folgen können dann aus dieser Fähigkeit resultieren, die nicht mehr als positiv erlebt werden kann? Pauschal lässt sich auf die erste Frage antworten: Ein unpassender Rahmen. Ein zu viel an Reizen führt in die Überforderung. Die Menge an Informationen kann in der Kürze der Zeit nicht verarbeitet werden. Neudeutsch könnte man dies als Burnout bezeichnen. Manches Burnout entsteht nach Jahren der Überreizung. Andere entstehen quasi täglich aufs Neue. Die zweite Frage ist sehr viel komplizierter zu beantworten. Alleine schon deswegen, weil jeder Mensch individuell und einzigartig ist. Packen wir es mal von der einen Seite an. Das, was als Symptomatik beschrieben wird. Bei den Vielfühlern wird von außen betrachtet eine ausgeprägte Ich-Bezogenheit, ein gesteigertes Autonomiebedürfnis und eine starke Bedürfnisorientierung wahrgenommen. Das, was landläufig gerne in Verbindung mit Autismus gebracht wird. Wird dies nun in Bezug zu dem gesetzt, was eben beschrieben wurde, dann wird Folgendes schnell klar. Viele Reize verursachen maximalen Stress. Das kann vermutlich jeder nachvollziehen. Die Formel lautet, je höher der Stresslevel, desto weniger empathisch. Im Zweifel ist es dann sogar egal, wie es dem Gegenüber geht. Das Bedürfnis ist, für sich zu sorgen. Ziel ist, das eigene Wohlbefinden wiederherzustellen. Der enorme Stress, der Druck soll nachlassen. Je schneller jemand in einem Störgefühl ist, desto höher wird der empfundene Stresslevel sein. Egoismus, Aggression, Empathielosigkeit können folgen und die Spirale dreht sich weiter. Weder mangelnde Regelkonformität noch Egoismus noch eine Persönlichkeitsstörung sind der Grund. Es bedeutet, das Verhalten ist ein Ergebnis von Überreizung und nicht Ausdruck der grundlegenden Persönlichkeit. Natürlich gibt es eher extrovertierte und eher introvertierte Persönlichkeiten. Die konkrete Reaktion auf Reize steht auch damit in Zusammenhang. Ein Effekt der Fähigkeit der maximalen Reizaufnahme ist, dass ich besonders detailfokussiert bin. Je mehr Details ich wahrnehmen kann, desto herausfordernder wird es, das große Ganze zu erfassen. Möglich ist es selbstverständlich, aber erst nachdem ich quasi alle Details erfasst habe. Und das braucht Zeit. Oder es braucht eine ganz klare Begrenzung, um welche Details ich mich kümmern soll. Aber schon das Ausblenden der übrigen Details kostet Kraft, Energie und Konzentration. Die Detailfokussierung führt jedoch dann schnell dazu, dass es viel um Fakten geht und die soziale Komponente schon mal schneller aus dem Blick gerät. Weil Menschen widersprüchlich sind, doppeldeutig, unvorhersehbar, spontan, unzuverlässig und damit schwer einzuschätzen sind. Vor allem sind sie anstrengend. Sie rauben Energie. Es ist wie Stochern im Nebel, verunsichernd. Aus der Detailfokussierung resultiert daher der Wunsch nach Vorhersehbarkeit, Beständigkeit, Klarheit, Eindeutigkeit, Sicherheit. Fakten helfen. Bedeutet aber auch, dass Veränderungen jeglicher Art zur Herausforderung werden, weil ja jedes neue Detail wieder neu sortiert werden muss und in die bestehenden Abläufe und Muster etc. integriert werden muss. Es können sich Ängste entwickeln aufgrund von Negativerfahrungen, die sich immer mehr intensivieren, weil ich mich immer häufiger schlecht fühle. Oder weil ich in immer wieder veränderten neuen Situationen einen enormen Kraftakt vollführen muss, um mich zu orientieren. Es kann sich so anfühlen, als würde ich täglich auf einer unbekannten Insel in einem fremden Land landen und müsste immer wieder von vorne anfangen, mich zu orientieren. Ich weiß nicht, ob dort Menschen leben und falls ja, sind sie mir freundlich gesonnen? Leben hier wilde Tiere? Sind diese gefährlich? Bekomme ich hier Nahrung? Welche Sprache wird hier gesprochen? Welche Sitten und Gebräuche herrschen hier vor? Ganz schön anstrengend. Und auch beängstigend. Aus dieser Angst kann sich eine Phobie entwickeln und ich ziehe mich immer mehr zurück. Oder ich beginne immer mehr, Dinge in meinem Leben zu kontrollieren, um wenigstens etwas Sicherheit zu haben. Ich muss dann ständig Fragen stellen, alles sortieren. Ich brauche feste Rituale, brauche klare, unverrückbare Fakten. Zähle Kalorien, teile mein Essen ein, betreibe Sport, bei welchem sich meine Erfolge abmessen lassen. Stürze mich immer tiefer in Arbeit. Das alles soll meinem Stresslevel entgegenwirken, ihn senken. Da aber all diesen Dingen oft kein Ende gesetzt ist, macht die Unendlichkeit, die Grenzenlosigkeit erneut Stress. Wenn der Stress also nicht abnimmt, wenn ich weiterhin reizüberflutet bin, kann es passieren, dass sich sogenannte Angst-Zwangsstörungen entwickeln. Um irgendwie den Kopf über Wasser zu halten und ein wenig Sicherheit zu erlangen. Wenn dann auch noch Anforderungen an mich gestellt werden, sei freundlich, teile deine Spielsachen, benimm dich, räume dein Zimmer auf, konzentriere dich, hör mir zu, mach deine Hausaufgaben. Ist ein Zustand erreicht, der nicht selten Depressionen, Aggressionen, Burnout und irgendwann Lebensmüdigkeit nach sich ziehen kann. Therapien sind dann dazu da, das zwanghafte, ängstliche, abweichende Verhalten abzutrainieren. Verhaltenstherapie Marsch. Genau dieses Training führt jedoch oft zu noch mehr Stress, denn mir wird ja vor Augen geführt, dass ich es nicht richtig mache, nicht richtig fühle. Warum kann ich nicht das, was alle können? Im Bemühen, mich an das zu halten, was die Therapeuten mir sagen, gerate ich weiter in Stress. Ich möchte ja alles richtig machen, damit ich nicht mehr gestresst bin und endlich akzeptiert bin. Zusammenfassend lässt sich herausforderndes Verhalten somit als Schutzreaktion verstehen. Wut, Aggression, Rückzug sind ein Ausdruck von »Ich kann nicht mehr«. Die Kompensation manifestiert sich im sozial auffälligen Verhalten. Wer Angst hat, sucht die Kontrolle. Wer im undurchschaubaren Graubereich den Überblick verliert, neigt zum Schwarz-Weiß-Denken. Wer Schwierigkeiten mit dem Koordinatensystem hat, der braucht immer wiederkehrende Gewohnheiten und hasst alle spontanen Veränderungen, insbesondere wenn sie nicht mit seinem Bedürfnis gekoppelt sind. Wer mit seiner detailfokussierten Wahrnehmung ständig damit auffällt, den sozialen Kontext fehlzuinterpretieren und damit negatives Feedback wie ein Magnet anzieht, wird sich zurückziehen. Wer im Zusammenleben mit anderen um seine Bedürfnisbefriedigung fürchten muss, wird ein gesteigertes Autonomieverhalten an den Tag legen, was im sozialen Sinne als inakzeptable Egozentrik und rücksichtsloser Egoismus gebrandmarkt wird. Diese Erkenntnisse haben uns vor viele Fragen, Herausforderungen und Widerstände geführt. Die zentrale Erkenntnis jedoch blieb und manifestierte sich bei uns immer weiter. In der Folge haben wir ab sofort immer seltener von Autismus gesprochen. Wir sprechen nun von sensiblen Wahrnehmern. Oder wie uns eine Großmutter einmal im Gespräch sagte, von Vielfühlern. Endlich durften und konnten wir den Fokus auf Fähigkeiten legen und das allein schon durch die Ansprache. Wichtig ist uns dabei, und deswegen sei es hier ausdrücklich erwähnt, das Leid der Familien, die Herausforderungen, die Schmerzen waren und sind damit weder verschwunden, noch sollen sie kleingeredet werden. Eines ist klar, eine sensible Wahrnehmung kann Fluch und Segen gleichermaßen sein. Und in der Welt, in welcher wir leben, ist es offenbar zunehmend eher ein Fluch. Was heißt denn in der Welt, in der wir leben? Diese Frage beantwortet sich fast automatisch, wenn wir ein Stück weiterdenken, mit folgenden Überlegungen. Angenommen, eine sensible Wahrnehmung ist uns von Geburt an gegeben. Darauf deutet für uns alles hin. Dann ist sie im Ursprung kein Defekt, sondern eine Fähigkeit. Wieso wird sie dann zur Störung? Irrt sich die Natur? Ist diese hochsensible Wahrnehmung ein Fehler? Und was bedeutet dies für unser Zusammenleben?